in der Verwendung in der gedrückten Erlebende und nachvollziehende Vergegenwärtigung der Ereignisse des Lebens Christi versucht der Christ, diesen Ereignissen immer näher zu kommen, dringt in die Motive des Handelns und des Sprechens Christi ein, versetzt seine eigene Motive in Beziehung dazu und so fängt die Wirklichkeit Christi zu verleuchten an durch unsere Existenz. Der Christ wird zum Bejaher des Lebens, Helfer der Bedrückten und Freund der Beängstigten. Christus ist die Gnade. Eine Gnade, die nicht verleuchtend wurde, zum Zeugnis wurde, sogar an seinem Angesicht, wie es heißt bei Paulus. Die Gnade, Charis, meint aber zugleich Anmut, Schönheit, Lieblichkeit. Durch die Existenz des Christen strömt nun diese Lieblichkeit in die Welt hinein. Darin liegt die individuelle Einheit, das heißt, charismatische Aufgabe der Christen, dass sie der Welt beweisen, dass die Gnade Liebe ist und Lieblichkeit und auch Schönheit meint. Dass im Innersten und tiefsten nur der liebesgewaltig sein kann, der in der Nähe Gottes lebt. Tun wir das. Christus, der menschgewordene Gott, ist der Ort der Schöpfung, wo das Wahre und Gute im Glanze der Schönheit und der Herrlichkeit erscheint, eben schön wird. Und so müsste die Gestalt des Christen das Schönste und Ergreifendste sein, das es in der Schöpfung überhaupt geben kann. Indem der Christ das Leben Christi in sich selbst verdichtet, schafft er einen verleuchtenden, von Gott geladenen Raum in der Welt. Eine unerlässliche Kraft ist in uns nicht verborgen, die Kraft der Gegenwart Gottes in der Welt. Das ist der eigentliche Sinn des verbrauchten und abgegriffenen Ausdrucks Nachfolge Christi. Sie ist nicht ein ängstliches und gleichschritthaltendes Nachtrotten, sondern ein Aufleuchten lassen der Güte und der Freundlichkeit des Herrn in allen Situationen des Lebens. In Situationen, vielleicht in denen Christus selbst vielleicht gar nicht stand. Das christliche Dasein ist demnach, also nach den Synoptikern, ein Zeugnis. Es genügt nicht, wenn der Christ am Hauptsächlichen festhält, die Wahrheiten des Christentums bekennt, den moralischen Forderungen der Kirche nachlebt. Er muss die Existenz Christi für seine Mitmenschen leuchtend darleben. Der Christ hat die Aufgabe, die Gegenwart Christi in sich selbst so zu verdichten, dass die anderen Christus durch ihn erschauen. ein Erbarmen, eine Güte, eine schlichte Freundlichkeit zu allen Menschen zu sein. Wir mich vermissen vielleicht in den heutigen Arbeitskreisen ihre Anregungen empfangen, wie sie das machen, wie sie nicht vermeinen, nicht ver, dass das für eine nicht ver, Krankenschwester überhaupt möglich ist und wie das für eine nicht ver, Krankenschwester vielleicht leichter ist als für einen anderen nicht ver, Menschen, nicht ver, weil er oft nicht von der Nähe und von der Not der Menschen mehr berührt wird als wir. Und dann zweitens, ich werde es jetzt kurz machen, ich muss es kurz machen, ich verleide Christus das Licht der Welt. Diese Begegnung mit der Menschenfreundlichkeit Christi ist aber nur ein Anfang einer tieferen Erfahrung mit Gottes. Je mehr man sich mit der Gestalt Christi im Evangelium nicht mehr beschäftigt, nicht mehr, desto tiefer wird man erschüttert. Nicht mehr, gerade diese reine Menschlichkeit, diese schlichte und selbstlose Güte, diese nicht mehr, restlose Offenheit für die Not und für das Leid, sind menschlich nicht erklärbar. Ich könnte so ein Leben gar nicht aushalten. In der warmen menschlichen Nähe unseres Herrn bricht also etwas göttlich Fremdes, etwas Fernes, menschlich nicht mehr Erklärbares durch. Es befällt uns ein heiliger Schauder. Hier steht ein Mensch vor uns, durch den ein absolutes, ein Licht hindurchbricht. Und dies ist die Erfahrung des Johannesevangeliums und die Erfahrung der, der geheimen Offenbarung. Da in der geheimen Offenbarung, beide sind johannäische Schriften, es ist Johannes, der da spricht, die Einzelheiten können wir dann noch in der Diskussion besprechen, wer diese Schriften redigiert hat und so weiter, aber es spricht Johannes dahinter. Es heißt dort, ich wandte mich um, um die Stimme zu erschauen, die zu mir sprach. Und wie ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten eine Gestalt wie des Menschensohn. Sein Haupt und seine Haare waren weiß, wie Schnee, weiße Wolle. Seine Augen waren wie Feuerbrand, seine Füße wie Erz im Ofen geglüht und seine Stimme wie das Tosen der Gewässer. Auf seiner Rechten hielt er die Sterne, das heißt das All. Aus seinem Munde ging ein Schwert hervor, zweischneidig scharf und wie die Sonne in seiner Macht, so strahlte sein Antlitz. Da ich ihn erblickte, fiel ich wie tot zu seinen Füßen. Wie tot zu seinen Füßen. In dieser Erfahrung von Johannes verwächst die Gestalt Christi ins Ungeheure. Sein Dasein glüht, verleuchtet. Hinter ihm öffnen sich Abgründe des des Lichtes und der Sterne, der geistdurchflutete Christus steht da. Wirkende Macht, schaffende Kraft, brausender Wind und das tosende Gewässer. Christus ist die verletzte Intensität des Seins. Die Welt, gleichsam eins geworden, glüht in der Gestalt Christi auf. Auf seinem Antlitz strahlen die Lichter der Welt. Das Johannesevangelium ist von dieser Christus-Erfahrung getragen. Bei Johannes fallen die Verhüllungen ab und das ewige Wesen Christi wird sichtbar. Unergründliche Tiefen tun sich auf. Der ewige Christus erscheint. Bevor noch irgendetwas erschaffen wurde, war Christus von Ewigkeit her bei Gott, weil er Gott selbst ist. So steht es im Prolog schon. Alles, was erschaffen wurde, ist durch ihn geworden. Die Welt trägt also die Züge und in die Züge Christi und in die sie die Züge Christi trägt, ist sie, existiert sie. Christus ist das Lebendige des Lebens, das Lichthafte allen Lichtes, der Glanz aller Schöpfung. Und dieses ewige Lichtwesen, der Glanz der Herrlichkeit Gottes, hat sich in die Welt der Finsternis hineinbegeben. Hat gewaltig aufgeleuchtet. Dieses gewaltige Aufleuchten Gottes in der Schöpfung war dann ein Licht, ein grelles Licht auf alle Dinge, Ereignisse und Herzen. Plötzlich wurde auch das Böse, Verworrene, ja die Niederträchtigkeit der Welt sichtbar. Und so entstand durch dieses Dasein, dieses lichthaften Wesens, Gericht in der Welt. Dieses Gericht ist aber Erlösung. Es wurde im Herzen der Menschen Klarheit erschaffen und die Entscheidung möglich gemacht. Diejenigen, die sich für ihn, bewusst oder unbewusst, entschieden haben, müssen gleichsam eine Zerreißprobe der Existenz bestehen. Sie müssen ihren Sinn ändern, Metanoia, sich in allen Bezügen des Daseins wenden. Erst so kann eine richtige Welt entstehen. Gericht heißt, eine richtige Welt zu erschaffen. Nicht, was in den Gerichtshöfen der Welt geschieht. Manchmal im Gegenteil. Sondern Sinn ändern. So vollzieht sich in der Entscheidung für Christus die Entwicklung des Himmels. Diejenigen, die sich selbst richten, werden nicht mehr gerichtet. Steht drin bei Johannes. Sie gehen in eine endgültig Christus-durchsichtige Welt ein. In den neuen Himmel und in die neue Erde, in ein verwandeltes Universum. So ist das Gericht das Werk der Liebe. Eine Liebe, die ja wie nicht bei jeglicher Liebe manchmal schneidet und brennt, bevor sie zum ewigen Lichte wird. Unsere Blindheit, unsere Finsternis und unsere Auflehnung, ja, manchmal unser ganzes Innern. So in den Feuersturm der Liebe Christi gleichsam ausgebrannt. Auf der Trümmerstätte unseres eigenen Wesens wird dadurch der Platz frei. Und eine nicht neue Stadt kann aus dem Himmel herabsteigen, das ewige Leben, das ewige Jerusalem. Wir erahnen jetzt den geheimnisvollen Sinn des Satzes in der Einführungsvision der geheimen Offenbarung. Da ich ihn erblickte, fiel ich wie tot zu seinen Füßen nieder. Und dann heißt es, er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte der Lebendigen. Ich war tot, aber nun lebe ich in aller Ewigkeit. Ich besitze die Schlüssel des Todes und der Unterwelt. Sehen Sie, Christi Rechte, welche das Universum hält, die Sterne, legt sich zärtlich auf diesen zum Tode erschrockenen Jünger. Christus hat den Tod besiegt. Er hat für die Welt einen Zustand eröffnet, einen Zustand der ewigen Lebendigkeit. Wer diese Begegnung mit Gott durchgehalten hat, das heißt, wer die Begegnung mit Christus durchgehalten hat, kann ein ewiges Leben auch durchhalten im blendenden Lichte der Gottheit. Christus musste uns durch all diese Erfahrungen der Bedrohung und der Angst hindurchführen, damit wir die Ewige, unser ganzes Wesen in Gott hinein zerreißende Freude erhalten können. Denn, was nun entsteht, kann Johannes nur beschreiben, indem er alle Bilder, alle Schönheiten der Erde zusammennimmt und am Ende dass unsere Ewigkeit letztlich unbeschreibbar ist. Ein Zustand ewiger Neuheit steht uns bevor. Eine selige Wandlung, die uns immer mehr umgestaltet zum Göttlicheren hin. Da sah ich den neuen Himmel und die neue Erde. Ich sah die heilige Stadt von Gott aus dem Himmel niederschweben, ausgestattet wie eine Braut für den Gemahl geschmückt. Eine Stimme dröhnte mir entgegen. Siehe das Zelt des Herrn unter den Menschen. Er wird unter ihnen wohnen. Sie sind sein Volk und er wird mit ihnen sein. Er wird jede Träne von ihren Augen trocknen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Mühsal, noch Jammer, noch andere Not. Und der auf dem Throne sitzende sprach: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Der Sieger wird mich selbst erben. Die zärtliche Menschenfreundlichkeit Christi, die sich uns bei den Synoptikern geoffenbart hat, bleibt auch hier, nicht wahr, bestehen, in dieser zärtlichen Geste des Erlösers, doch bricht aus seinem Wesen eine Kraft hervor, die uns zunächst erschreckt. Wir sollen aber uns dieser Kraft hingeben, von uns uns von ihr treiben und nicht verlassen, dem Leben, dem Licht dazu. Und wenn wir das tun, wird dieses Zugetriebensein kein Ende mehr haben. Wir sollen das Leben mit Christus, mit diesem großen Fordernden aushalten und keine Ruhe finden bis zum Tod. Es ist aber dabei noch zu beachten, Christus ist das Leben und das Licht bei Johannes. Überall, wo wir Leben finden, wo wir ein Licht erschauen, steht er vor uns, weil er das Leben und das Licht ist. Vielleicht noch nicht verschleiert, aber doch da, wirklich da. Christus selbst. Eine grenzenlose Achtung für jegliche Kreatur. Eine zarte Aufmerksamkeit für jegliches Wesen wird da von uns gefordert. Und vor allem eine vornehme Zurückhaltung. Aus all dem wird einmal Himmel entstehen. Was wir aber zurückstoßen müssen, vor allem in uns selbst, und das ist ein zentraler Begriff bei Johannes, ist die Lüge. Der Mensch, der lügt, auch nicht so gelegentlich, aber indem er in der Lüge lebt, ist nicht ein Zeuge Christi. Aus ihm entsteht nichts Aufbauendes. Er verfälscht das Sein selbst, gibt ihm keine Möglichkeit zur Entfaltung. Also, unbedingt das Leben, zärtlich und in zärtlicher Wahrhaftigkeit gelebt. Das ist die Haltung der Nachfolge, die wir dem johannischen Christus als Christen schulden. Intoleranz gegen die Sünde, wo sie auch immer auftritt, aber eine grenzenlose Toleranz für den Sünder. Das ist die johannische Haltung in der Welt. Aber auch, es ist auch darin mit enthalten, gelegentlich wenigstens, kommt es zum Vorschein bei Johannes, eine grenzenlose Toleranz unserer eigenen Existenz. Dagegen eine große Geduld mit uns selbst auch. Ein Zeitlassen uns selbst und nicht alles auf einmal erreichen wollen.